Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viel Muskeln, wenig Hirn. Ich bin euer Host Simon und ich bin wie immer begleitet durch meine fantastischen Co-Hosts Tim und Tom. Heute haben wir uns jemanden Besonderen eingeladen. Wir brauchen noch ein bisschen Hirn hier. Deswegen haben wir uns Andreas Fichtner eingeladen. Er ist Umwelt-Nuklearchemiker und Aktivist für Atomenergie. Dementsprechend, ihr wisst es, heute geht es um Nuklearenergie und alles, was einen darum rundum interessieren könnte. Andreas, wie bist du zu dem Ganzen gekommen? Was macht dir Spaß daran? Was gefällt dir nicht?
Ja, hallo zusammen. Wie bin ich zu dem Thema gekommen eigentlich? Naja, ich habe Chemie studiert hier in Karlsruhe am KIT und irgendwann habe ich mal rausgefunden, dass es hier ja so ein Kernforschungszentrum gab und die relativ vorne dabei waren, was es bei allem, was Atomforschung eben anging. Und dann habe ich gesehen, oha, die bieten ja auch einen Vertiefungsstudiengang an. Das nannte sich Radiochemie. Und das war am Institut für nukleare Entsorgung. Und dann bin ich da gelandet.
Auch hier schon, und ich glaube, da ist ein Thema, wo wir sehr, sehr gut einen Einstiegsfuß fassen können, die nukleare Entsorgung. Denn heute soll es viel darum gehen, was vielleicht Kritikpunkte gegen gewisse Angriffspunkte, die viele Leute immer haben, wenn es um das Thema Nuklearenergie, Atomenergie und gerade auch das Ganze in Deutschland geht. Was sind denn so die meisten Sachen, die du hörst, die meisten Punkte, die die Leute immer anführen, wenn es darum geht, okay, Entsorgung, das ist doch das größte Problem, wir haben hier irgendwie Atommüll, der ist so und so viele Millionen Jahre ein Problem für die Menschheit, wie gehen wir damit um?
Wenn man mit den Leuten auf der Straße redet, die jetzt nicht so zu den Ultra-Anti-Atom-Leuten gehören, dann ist doch häufig das erste Argument eben, was genannt wird, der Atommüll, dass man nicht weiß, wohin damit, dass es kein Endlager gibt und dass man das ja nicht machen kann, dass man das den zukünftigen Generationen hinterlässt. Da werden dann auch gerne die 1 Million Jahre genannt. Und das ist eben auch genau der Grund, warum ich das so spannend fand, als ich das gesehen habe, dass das Institut für nukleare Entsorgung eben so einen Vertiefungsstudiengang quasi anbietet. Und warum ich da reingegangen bin in das Thema, ja, also das war, kann ich mal die Geschichte erzählen, das war total interessant. Eine der ersten Vorlesungen kam der Professor rein, der Professor Geckeis, und hat gesagt, ja, er war jetzt gerade bei der, das war, muss 2010 ungefähr gewesen sein, da war gerade das Gespräch wegen diesem Endlagerstandort Asse, wo es darum ging, dass da Wasser reingelaufen ist und es ging durch alle Medien groß durch, ja, Bild-Zeitung, überall, Tagesschau. Und dann hat er gesagt, ja, er kommt jetzt gerade aus Berlin von der Entsorgungskommission, von dem Gespräch, wo es darum ging, was sollen sie jetzt machen, Optionenvergleich, rausholen, drin lassen und so. Und sie hätten sich also einstimmig dafür ausgesprochen, dass es drin bleiben soll bei der Asse, aber jetzt hätte sich wohl anscheinend irgendwie jemand, der da das Sagen hätte, halt dagegen ausgesprochen und quasi jetzt gegen zum, die einstimmige Entscheidung der Entsorgung, oder das ist, die haben keinen bindenden Charakter oder sowas, habe ich dann hinterher herausgefunden, sondern es ist einfach nur beratend und die haben halt gesagt, lass es drin. Und der halt das Sagen hat, der hat gesagt, nee, hol es raus, ja, und der war halt so ein bisschen frustriert. Und dann war ich halt quasi schon voll angefixt, ja, weil ich halt gesehen habe, das ist so ein Thema, also ich meine, im Chemiestudium lernt man viele abgefahrene und interessante Sachen, aber das ist halt wirklich so ein politisch 100% tagesaktuelles Thema ist. Ne? Das hat mich dann halt schon ziemlich interessiert, ja. Ist eben halt nicht so häufig der Fall.
Ja, und wenn wir jetzt gleich schon mal in Medias Res gehen, was würdest du denn einwenden, wenn jetzt halt irgendjemand sagt, okay, wir haben dieses Problem der Entsorgung oder der Endlagerung?
Erstens mal würde ich mal sagen, was ist denn eigentlich an dem Müll so gefährlich? Ja? Also wie viele Fälle kennst du, wo jetzt irgendjemand durch den Müll konkret geschädigt wurde? Ja? Fällt euch da was ein? Also wüsstet ihr von irgendeinem Fall, wo jemand durch Atommüll zu Schaden gekommen ist?
Tatsächlich fällt mir kein einziger großer Fall ein, in dem da irgendwas schiefgegangen ist. Es ist nur immer wieder diese Problematik, wie man das verhindern kann, dass das halt auf lange Zeit irgendwie Schaden macht. Es gibt nie irgendwie einen konkreten Fall, warum unsere Entsorgung und Lagerung von Atommüll irgendwie jetzt gerade ein Problem wäre. Das Problem wird immer in die Zukunft projiziert und dann halt emotional aufgeladen. Also so ist da ein bisschen meine Auffassung der Lage eigentlich.
Also ich kann Tom da nur zustimmen. Das ist so generell mehr die Latenz des Problems, die einem da Sorgen bereitet, als dass man jetzt akut in den Medien was gehört hätte, sondern eher so der Gedanke, im Hintergrund, unter der Wasseroberfläche, da schwimmt so ein riesiges Monster und ich traue mich nicht in den See rein. So, das ist so der Vibe im Prinzip, den ich davon kriege.
Das ist eine ganz gute Metapher, ja. Also das ist halt so ein bisschen, also unser Müll ist total sicher gelagert, ja. Also das sind in den Castor-Behältern drin, da kannst du, die haben so einen Test gemacht, du kannst mit Zug dagegen fahren, ja, also wenn die transportiert werden, dann kannst du wirklich Videos anschauen auf YouTube, wo die so einen Castor-Behälter auf dem Truck auf den Bahnübergang geparkt haben und dann fährt ein Güterzug rein. Ja, also das heißt, die sind das Einzige, was er nicht aushält, ist, wenn du mit der Panzerfaust drauf schießt, ja, da gibt er dann irgendwann nach. Und die Teile, da bauen wir jetzt dann extra noch Bunker drumherum, ne, weil wir ja kein Endlager haben. Gibt jetzt die Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung, keine Ahnung, also einige 100 Millionen pro Jahr aus, um jetzt riesige Bunker zu bauen mit über 1 Meter dicker Wand und so, wo dann die Dinger nochmal drinstehen, falls, keine Ahnung, ich weiß nicht für was. Also weil die haben halt Geld und das muss jetzt ausgegeben werden und genau. Und also das heißt, der Müll ist erstmal jetzt in der Gegenwart extrem sicher aufgehoben. Jetzt sagt man halt, okay, 1 Million Jahre lang. Du kannst ja quasi das Zeug jetzt nicht 1 Million Jahre lang bewachen, das wäre ja zu teuer. Und das kann ich auch irgendwie ein Stück weit nachvollziehen, das Argument. Jetzt ist dann halt die Frage, okay, welche Ansätze gibt es denn und gab es denn? Also, was wisst ihr über die deutsche Endlagersuche? Das würde mich jetzt mal so interessieren. Vielleicht ziehen wir es so rum auf.
Tatsächlich recht wenig meinerseits. Ich habe als nur, und ist vielleicht auch deinerseits geschuldet, aber auf manchmal auf Twitter, glaube ich, gesehen, es gibt interessante neue Ansätze in Finnland mit so Horizontalbohrungen. Das fand ich super spannend. Also im Prinzip war das der Idealzustand für eine Lagerung für lange Zeit, weil es ist natürlich, ja, sehr, sehr demonstrativ und das könnte man jetzt halt so ein bisschen als Konterargument schon irgendwo sehen, zu sagen, ja, okay, ich kann ja mit dem Zug gehen, fahren und so, aber das ist ja eigentlich nicht die Belastung, die so ein Aufhaltungsbehältnis wirklich jetzt halt widerstehen muss, sondern irgendwie der stete Tropfen hüllt den Stein, ja, über Jahrtausende, wenn dann irgendwie Korrosion und dann habe ich hier irgendwelche noch anderen Chemikalien, die vielleicht irgendwie im Erdinneren und dann Hitze, Druck hast du nicht gesehen.
Ja, also das ist dann mit den geologischen Bedingungen, das ist natürlich eine ganz andere Situation. Ich meine, das ist jetzt erstmal für die Aufbewahrung halt an der Oberfläche, dass um zu sehen, wie hoch ist jetzt das Risiko, dass da, keine Ahnung, jemand einen Molotow-Cocktail dagegen wirft oder, keine Ahnung, einen Stein dagegen wirft oder irgendwas und hat da konkret was passiert, wenn es eben um die Zwischenlagerung geht. So, okay, geologische Bedingungen. Also, dann fangen wir mal an, wie das ganze Thema mit der nuklearen Entsorgung eigentlich in der Vergangenheit angegangen wurde. Wann gab es denn den ersten Atommüll eigentlich?
Beziehungsweise Ende der 50er, Mitte 50er.
Ich meine, der erste Atommüll ist direkt im Manhattan-Programm angefallen, als die Atomwaffen gemacht wurden. Ne? Da haben sie dann, die haben ja einmal Atomwaffen aus Uran gebaut, da ist dann nicht Großmüll angefallen. Und dann haben sie aber auch Atomwaffen aus Plutonium gebaut. Und dafür müssten sie natürlich schon wieder Aufarbeitung von den Brennstäben machen, die sie quasi in ihren Reaktor reingeschoben haben, und dann, um da das Plutonium zu brüten. Und bei der Wiederaufarbeitung ist das die ganzen Spaltprodukte und das ganze Zeug, was du nicht willst, ist da halt auch schon angefallen. Ja? Und was hat man damals gemacht? Die hatten das Ding in der Wüste stehen, haben sie halt irgendwo ein Loch gebuddelt, haben irgendwie einen Tank reingestellt und haben es da reingekippt. Ja? Und das war halt damals, ich meine, es war Krieg und es ist eine Wüste, das hat niemand interessiert. Ja? Also es ging darum, möglichst schnell an so eine Atombombe ranzukommen. So, aber das heißt, man hat halt auch schon damals gesehen, da hat dann ab und zu mal ein Tank geleckt, ja? Und dann hat man die ersten Erfahrungen gemacht, was dieses Zeug eigentlich macht, wenn es im Boden ist. Ja? Also wie schnell sich das dann bewegt, ob das irgendwo hängen bleibt, wann und so weiter. Das heißt, die ersten geologischen und geochemischen Kenntnisse wurden eigentlich damals schon gesammelt. Ja? Und dann hat man sich ja irgendwann nach dem Krieg dann mal Gedanken darüber gemacht, dass man das ja auch eventuell zur Stromerzeugung verwenden könnte. Das waren dann hochtrabende Ideen, die da besprochen wurden. Und dann so richtig los ging es ja dann, sage ich mal, eigentlich in den 60er Jahren. Und dann so richtig ab ging es dann in den 70er Jahren, wo dann die Ölkrise kam und dann halt die ganzen großen Kernkraftwerke angefangen zu bauen wurden. Und da hat man natürlich gesagt, okay, dieses Zeug, was da jetzt rauskommt, was machen wir damit? Ja? Und jetzt muss man sich erstmal gibt es mehrere Optionen, die man da verfolgen kann. A, wollen wir wieder aufarbeiten, also wollen wir recyceln. Okay, sorry, da ist gerade so die Blase gekommen. Wollen wir recyceln oder wollen wir das Zeug irgendwie direkt entlagern oder was genau ist da eigentlich das, was wir verfolgen wollen? Und das ist halt genau der Punkt. Die Wiederaufarbeitung, also das Recycling von 98% der Masse des Atommülls ist eine Strategie, die zum Beispiel von den Franzosen relativ stark verfolgt wurde und die Amerikaner waren da ursprünglich auch ziemlich begeistert. Aber man hat relativ schnell gesehen, dass es eigentlich eine relativ teure Angelegenheit ist und dass der Uranpreis einfach zu niedrig war, um das wirklich ökonomisch auf Dauer zu machen. Die Franzosen haben es dann trotzdem weiter betrieben, weil die gesagt haben, wir wollen möglichst viel Recycling haben, damit wir also möglichst viel von unserem Ressourcenbedarf inländisch halt eben auch decken können. Vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass sie noch mehr Atombomben bauen wollten, ich weiß es nicht. Und die Franzosen haben also die Strategie der Wiederaufarbeitung gefahren und die Amis haben halt gesagt, nee, wir lagern das Zeug erstmal zwischen und vielleicht überlegen wir es uns später dann nochmal, ob wir nicht noch wieder aufarbeiten wollen. Und das ist eben schon mal genau der Punkt, ja, dass man eben die Frage hat, wollen wir das Zeug jetzt direkt dauerhaft entsorgen? Ja, also direkt in ein tiefen geologisches Endlager bringen, weil das hat man relativ schnell gemerkt, dass das die beste Möglichkeit ist, sich das Zeug vom Hals zu schaffen, ist, man macht ein tiefes Loch im richtigen Gestein und lagert es da ein. Aber wenn es eben einmal da unten ist und man das zugemacht hat, dann kriegt man es halt nicht mehr so leicht raus. Ja? Und wenn man sich dann hinterher eventuell später nochmal überlegen will, ob man sich doch recyceln will, dann ist das halt so ein bisschen ein Problem. Tatsächlich haben wir Deutschen relativ, also es ist natürlich auch bei der Wiederaufarbeitung fällt Müll an, den man nicht so gut nutzen kann. Und den haben beispielsweise die Amis schon in den 60er Jahren in geologische Formationen eingepresst. Also die haben so Löcher reingebohrt und haben es dann unten eingespritzt. Und bereits in den 70er Jahren hat man sich dann in Deutschland beispielsweise Gedanken gemacht, dass man eben Salzstöcke nutzen kann, die eben, naja, wenig Grundwasser in der Nähe ist, weil ansonsten wäre da kein Salzstock. Und dann, dass man das Zeug da reinpackt und damit die Sache erledigt ist. Und genau, ja. Jetzt habe ich ziemlich viel Text gegeben, aber ihr müsst mal hier zwischengrätschen und mal irgendwelche Fragen stellen, die euch eingefallen sind. Sonst
gerade das Thema Zwischenlagerung würde mich da jetzt noch weiter interessieren. Ich habe das in der Vorbereitung auf die Folge recherchiert mit da wurden ja einige Nobelpreise vergeben in den letzten Jahren zu dem ganzen Thema der Recycling-Sachen und der generellen Aufbereitung von radioaktivem Material. Und die Amerikaner sind jetzt scheinbar so weit, den neu anfallenden Atommüll so unschädlich zu machen, im Prinzip, dass sie direkt diese Zwischenlagerung, wie du sie angesprochen hast, vor Ort auf dem Gebiet des Atomkraftwerkes direkt machen können in einem Betonzylinder. Und das wurde scheinbar auch getestet mit dem Geigerzähler direkt außerhalb des Betonzylinders, dass das schon mittlerweile so gut funktioniert, dass die keine direkte Gefahr mehr für Passanten im Atomkraftwerk liefern. Und das fand ich an sich eigentlich schon sehr stark, dass man jetzt praktisch die Möglichkeiten hat. Natürlich ist es im Moment die Schwierigkeit, ich weiß nicht, ob wir da noch drauf zu sprechen kommen, aber generell die Kosten dieses Recyclings, wie du schon angesprochen hast, die steigen natürlich auch mit dem Grade, zu dem man es unscharf macht. Und das ist sicherlich eine Sache, die noch einige Zeit dauern wird und vielleicht auch nie ökonomisch sinnhaftig wird, aber definitiv interessant ist. Und ich denke, von der Perspektive her würde mich da mal interessieren, wie deine Einstellung ist zur generellen Forschung. Siehst du da noch Potenzial nach oben oder denkst du, das ist jetzt so ein Bereich, wo wir mehr oder weniger die groben Grundzüge jetzt vollständig aufgedeckt haben?
Also es gibt noch sehr viele Möglichkeiten, gerade im Bereich der Wiederaufarbeitung. Also quasi, das ist ja die Abtrennung von unterschiedlichen chemischen Elementen, mit denen man was machen kann, mit denen, wo man eher weniger noch was machen kann. Oder im Speziellen halt mal das Uran abtrennen, was noch drin ist im Müll. Da ist ja dann das Uran-238 und Uran-235, was noch drin ist. Dann das Plutonium abzutrennen, die kann man beide wiederum verwenden. Und dann gibt es noch die sogenannten Transurane, beziehungsweise Transplutonide auch, also das sind Americium, Curium und so weiter, die man eventuell auch verbrennen kann. Und dann sind es eben die Spaltprodukte. Und da das eben kosteneffizient voneinander zu trennen, weil wie gesagt, die Spaltprodukte kannst du halt nicht nochmal in den Reaktor packen und nicht nochmal damit Energie gewinnen, weil die halt schon gespalten sind. Und hingegen die anderen kannst du halt nochmal verwenden. Und das eben als effizienten Prozess zu machen. Bisher wird das so gemacht, dass du das Ganze in Salpetersäure reinwirfst und aufgelöst wirst. Und das sind dann musst du verschiedene Schritte durchgehen. Das ist alles ziemlich aufwendig und korrosiv und so weiter. Und es gibt eben andere Ansätze, wo gesagt wird, die müssen das dann zwar schmelzen, also es nennt sich Thermo-Reprocessing, das oder Laser-Reprocessing, alles Mögliche, was es da an Ansätzen gibt, die durchaus interessant sein können, aber im Moment gerade noch totale Zukunftsmusik sind. Und man muss es halt einfach sagen, du hast jetzt gerade von den Amerikanern und ihrer Zwischenlagerung geredet, die haben übrigens da nichts Spezielles damit gemacht. Das ist einfach nur, die Brennstäbe kommen aus dem Reaktor raus, packen den in den Spent Fuel Pool, ja, dann kühlt er da ein Jahr lang ab oder auch ein bisschen mehr, je nachdem. Und danach holen die da raus, lassen die eine Weile trocknen von der Nachzerfallswärme und dann kommen die in diese Behälter rein. Das ist im Prinzip nichts anderes wie ein Castor bei uns, nur billiger. Man muss es ganz ehrlich so sagen, weil wir machen es halt aus Gusseisen, so Sphärobus nennt sich das, und die nehmen halt Beton, weil es günstiger ist, ja, und machen dafür halt die Wand dann ein bisschen dicker. Und wirklich, das ist jetzt nicht sonderlich kompliziert. Also die haben da nichts Besonderes mit dem gemacht. Die Brennstäbe sind noch genauso, wie als sie im Reaktor drin waren. Kommen sie dann da hinterher rein, das wird dann verschlossen und aufs Gelände gestellt. Und wie gesagt, bei uns, wir haben es natürlich hier mit den Castoren extrem toll gemacht. Sie sind dann mit doppelter Gasdichtung innen Helium befüllt, mit Metalldichtung, weil sich das Ding ja auf irgendwie 80 Grad hochheizt und ganz toll gemacht. Und dann hinterher müssen wir es dann nochmal in den Bunker reinpacken. Wie gesagt, die Amis stellen das einfach unter freien Himmel. Ich war jetzt neulich in Spanien, da habe ich ja auch genau die gleichen Dinger unter freiem Himmel gesehen. Und naja. Genau, jetzt so ein bisschen Text dazu. Aber wir müssen so ein bisschen die Rate an ich sag was und ihr sagt was erhöhen, weil ansonsten entferne ich mich von dem, was ihr wissen wollt.
Alles gut. Ich glaube, teilweise ist das auch ganz okay, wenn du da Offroad gehst und was außenrum erzählst. Okay. Weil es ja doch schwierig ist für uns, so in Tiefe in die Thematik immer einzusteigen und das dementsprechend.
Ein bisschen häufiger hin und her werfen, glaube ich.
Ja. Ich hätte eine Frage zu dieser Salzstock-Endlagerlösung, weil an sich stimmt das ja schon, dass das Orte sind, die geologisch lang Salz stabil waren, aber erstens mal müssen die das überhaupt nicht sein und zweitens, sobald man so einen Salzstock mal angebohrt hat, um da was reinlagern zu können, hat er ja auch automatisch in irgendeiner Form kontrollierten Zugang zur Oberfläche. Mhm. Und damit kann auch schon da allein irgendwas eindringen in so einen Salzstock, dass den dann insgesamt porös macht, auflöst, dann so die überliegenden Gesteinsschichten nachsacken könnten. Mhm. Also ganz scheint mir das irgendwie kein optimaler Endlagerungsort zu sein.
Also wie gesagt, ich habe ja da so ein bisschen als ich am Institut für Nukleare Entsorgung war und auch danach, ich meine, meine Themen waren meistens, mit denen ich gearbeitet habe, danach wissenschaftlich waren jetzt nicht direkt im Bereich der Endlagerung, sondern ging es tatsächlich um Zwischenlagerung und um Umweltkontamination. Allerdings habe ich insbesondere halt in der Zeit am Institut für Nukleare Entsorgung da dann die Basics auf jeden Fall gelernt. Und die sind halt, es gibt drei Wirtsgesteine, die so international am interessantesten gesehen werden. Das ist einmal eben Salz bei den Ländern, die es haben. Die Amis haben übrigens auch einen Endlager für mittelaktiven Müll, sage ich mal, gebaut und betreiben den auch in Endlager. Da kommt das Zeug aus der Atomwaffenproduktion, kommt da rein. Das nennt sich Waste Isolation Pilot Plant, WIPP. Genau, und dann, das ist also einmal Steinsalz, dann Tongestein und Kristallingestein, also Granit. Und tatsächlich wird eigentlich in der Diskussion immer gesagt, dass es problemlos möglich ist, in allen dreien was zu bauen. Jetzt auf die konkreten auf die Gegenargumente einzugehen, die gegen Steinsalz sprechen aus deiner Sicht. Es ist immer so, dass wenn du jetzt dieses Wirtsgestein, wie das genannt wird, wenn du da ein Endlager reinbaust, dann bohrst du das an. Damit störst du die Schichten. Genauso wie wenn du jetzt nach Öl bohrst, ja, dann hast du ja quasi auch eine Störung von den abdichtenden Schichten und kannst da dann irgendwie irgendwelche Austritte haben oder sowas, ja. Jetzt muss ich natürlich bedenken, wie groß sind diese Störungen im Verhältnis zum gesamten Wirtsgesteinkörper, ja. Und wir reden halt es ist immer, wenn es, da wurden ja diverse Studien gemacht von der Bundesamt für Geologie und Ressourcen, BGR, das waren die damals mit der Endlagersuche betraut waren. Die haben sich halt irgendwie 50 Standorte angeguckt und dann waren die Kriterien, wie groß ist dieser Salzstock, ja, und dann geht es eben auch darum, wie dick ist es dieses Deckgebirge, also in welcher Tiefe ist es und wie dick ist das Deckgebirge oben drüber, weil du hast dann halt über dem Salzstock selber halt auch wieder nochmal Tonschichten und also wir haben so allgemein so ein geringes Verständnis darüber, was eigentlich da unten abgeht, ja, also über dem Salzstock sind dann nochmal diverse Schichten an Deckgestein, so. Und wenn ich da jetzt anbohre, dann habe ich halt vielleicht eine irgendwie 6-8 Meter dicke breite Störung, die ich da einführe. Und dann geht es natürlich darum, die hinterher dann auch wieder möglichst gut zu verschließen. Aber um eben jetzt einen Salzstock, der 500 Meter mindestens, aber vermutlich eher 1,5 Kilometer breit ist und 800 Meter tief ist, um da eben genügend ungesättigtes Grundwasser, also was noch überhaupt Lösungskapazitäten hat, zuzuführen, ja, und die dann auch wieder abzuführen, weil du kannst ja, das Wasser kann ja nur einmal das Salz auflösen, danach ist es gesättigt, ja, und dann muss quasi auch ein Fluss von Grundwasser stattfinden und du hast A, eben in der Tiefe, die Tiefenwässer sind schon relativ stark gesättigt mit Wasser, weil da eben mit löslichen Substanzen. Und B ist eben die Frage, welche Art von Fluss also kann es da eben da unten geben. Also wenn du reine Diffusion hast, also ohne Konvektion, also ohne einen Fluss, dann sind die Geschwindigkeiten da eben extrem gering. Und das ist eben genau, was sich angeschaut wird. Also das fließende Grundwasser, das, was wo wir unser Trinkwasser draus gewinnen, aus welcher Tiefe wird das gefördert, ja? Also wie tief sind eigentlich die Grundwasserschichten, wo ein Austausch mit der Oberfläche stattfindet, ja? Also wo irgendwelches Regenwasser runterfließt und dann irgendwo wieder austritt, weil das spielt sich meistens vielleicht in den obersten 100 Metern statt. Das hängt natürlich ganz stark von der Geologie ab, aber du hast dann halt, also manchmal kommt irgendwie 5 Meter Grundwasser, danach kommt eine undurchlässige Schicht, dann kommt eine durchlässige Schicht, dann kommt wieder eine undurchlässige Schicht. Also die sind voneinander getrennt, diese tiefen Wasserformationen quasi, ja. Und dass du quasi jetzt da einen Fluss hättest, der eben in mehreren hundert Metern Tiefe quasi zu einem Abtrag von dem Salzstock führen würde, der wäre entweder schon da oder es müsste halt eine massive geologische neue Störung geben, die quasi so einen Fluss dann einführt, ja. Dass sich irgendwie eine Falte oder sowas oder ein Riss oder sowas bildet, ein Versatz, wo sich dann massiv das Grundwasser verändert. Und das ist halt gerade in der tektonisch so ruhigen Zone, wie es eben bei uns ist, ist extrem unwahrscheinlich. Und da kann man dann leicht Abschätzungen treffen, was eben die Geologen auch gemacht haben. Und sie schauen sich eben dann genau, es gibt, glaube ich, was Anzahl an Salzstöcke, glaube ich, in Deutschland irgendwie zwischen 50 und 100. Und die haben sie sich dann angeschaut und dann haben sie die Top 10 ausgewählt und am Schluss wurde dann Gorleben ausgewählt, weil es halt irgendwie am Rand der BAD lag und an der Grenze zur DDR und haben gesagt, da interessiert sowieso niemanden. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Also das ist sicherlich nicht der absolute geologische Standort, also die Nummer 1 gewesen. Das ist auch schwierig, das mal so kurz zu entscheiden. Also eigentlich müsstest du jeden anbohren, um erstmal zu gucken, wie der überhaupt genau aussieht. Also die machen da seismische Verfahren und so weiter. Aber eigentlich müsstest du jeden anbohren und gucken, wie der überhaupt wirklich aussieht, ob der so aussieht, wie es bei den seismischen Untersuchungen ausgesehen hat. Und erst dann könntest du wirklich entscheiden, welcher der beste ist, ja. Und man hat halt gesagt, die Top 10 sind auf jeden Fall alle gut genug und dann hat man halt nach sozioökonomischen Kriterien dann danach entschieden. Und das ist eben das, was dann die Anti-Atom-Bewegung halt auch nochmal herausgegriffen hat als einer der Punkte, was ihnen halt nicht gefallen hat oder was sie als Gegenargument ins Feld führen, dass es halt nicht der beste, absolut beste geologische Standort ist. So, das war jetzt sehr viel Text.
Alles klar. Nein, also es gibt ja auch beispielsweise Überlegungen über Handelssysteme von nuklearen Abfall, also beispielsweise, dass man sagt, okay, ich habe jetzt irgendwo in dieser Welt ein Endlager gefunden, was beispielsweise viel, viel bessere Qualitäten hat als alles, das wir hier in Europa haben oder vielleicht, wenn es denn doch in Europa ist, was besser ist, was in Deutschland ist, all diese
Ansätze. Das ist ein Argument, was auch gerne drüber geredet wird, aber wir haben uns eine Gesetzgebung gegeben, dass jedes Land dafür selber verantwortlich ist. Ist es unbedingt sinnvoll? Weiß ich nicht, aber der Punkt ist, wir haben gut genug Geologie, um das Zeug eine Million Jahre sicher aufzubauen. Abgesehen davon, es muss eine Million Jahre muss es nicht sein. Plutonium hat eine Halbwertszeit von 30.000 Jahren. Nach 10 Halbwertszeiten ist nichts mehr da. 300.000 Jahre reichen aus. Aber ja, also wir haben genügend Geologie. Also sowohl, wir haben zwar jetzt nicht so gut diesen Granit in Finnland und Schweden und in Norwegen haben sie halt diesen fetten norwegischen oder einen skandinavischen Schild, was halt im Prinzip ein einziger Granitblock ist. Weswegen die halt sehr gerne, die haben halt auch nichts anderes, den Granit reinbauen. Den haben wir jetzt nicht, aber wir haben auch Granitformationen, die auch gut genug wären. Und wir haben auch Tonformationen, die gut genug wären. Jetzt haben wir halt super tolle Salzstöcke, die halt viele andere nicht haben. Und deswegen haben sie sich halt damals in den 70er Jahren die rausgesucht. Aber die reichen auf jeden Fall aus, um die geologischen Tiefenlager zu realisieren.
Jetzt würde ich mal gerne einen kleinen Pivot hier einlegen. Und zwar, wir haben ja jetzt in Deutschland in den letzten ein, zwei Jahren jetzt den endgültigen Ausstieg aus der ganzen Geschichte beobachtet. Dahingehend, dass die letzten Meile abgeschaltet wurden und dass jetzt der Rückbau begonnen hat. Das Ganze natürlich irgendwo angestoßen im Nachgang zu, ich sage mal, vielleicht 2011 Fukushima, wo eben dieses, diejenigen unter euch, die nicht mehr wissen, was das ist, als 2011 eben dieser Tsunami, losgelöst durch ein Erdbeben, durch ein Unterseebeben, dazu geführt hat, dass eine nukleare Katastrophe in Japan gekommen ist. Später hat sich natürlich herausgestellt, dass viel Schuld davon eben auch vielleicht durch ein bisschen Korruption in der Regierung lag, dass irgendwelche Sachen nicht ganz so gemacht wurden, die Regierung das eigentlich wollte. Und jetzt ist die Frage, okay.
Wie sie sein sollen, ja.
Ja, wie sie sein sollen, ja, das ist auch immer die Sache. Vertraut der Regierung, ich weiß nicht so. Aber anderes Thema. Nein. Jetzt ist eben die Frage, wir haben eben diesen Ausstieg, von dem die Leute sagen, okay, das ist jetzt durch, so müssen wir nicht drüber reden. Und die Frage geht mir jetzt so ein bisschen Richtung, okay, also wie sieht es jetzt aus der Zukunft der Nuklearenergie so ein bisschen? Wir haben gesagt in Deutschland, okay, wir machen das nicht mehr. Wir beobachten im Prinzip alle anderen europäischen Länder, die sagen, Volldampf voraus, und zwar Dampf aus Nuklearreaktoren. Wir bauen, wir sehen China, wir sehen, ich glaube auch Russland, die einiges an neuer Kapazität bauen. Man fühlt sich so in Deutschland, als wenn man so ein bisschen auf nicht verlorenen Posten, aber auf einzelnen Posten. Und das ist die Frage, wie hältst du es? Hältst du es für machbar? Hältst du es für sinnvoll? Ob das Deutschland wieder sagt, okay, hey, komm, wir spulen ein bisschen zurück, kriegen wir wieder hin?
Na, warum denn nicht? Das ist eine Entscheidung, die eben 2011 gefällt wurde, weil man gesagt hat, oh, da ist was hochgegangen in Japan und jetzt kommt eventuell eine Wolke angeflogen und wir wollen bei uns keine haben, niemals irgendwie, und die Leute, die sich Jodtabletten gekauft haben bei uns. Wo man sich fragen muss, was geht eigentlich ab? So als kleine Zwischenbewertung von damals, was bei Fukushima hier in Deutschland los war. Aber ich meine, wir sehen ja jetzt haben wir, Russland hat die Ukraine überfallen. Jetzt haben wir, dann wurde Nord Stream 2 gesprengt. Ja, wir haben halt vorher die große Entscheidung, die damals 1998 so im der Deal war zwischen Jürgen Trittin und also dem grünen Umweltminister und Gerhard Schröder, dem SPD-Kanzler damals, war halt, die Grünen haben gesagt, auf jeden Fall raus aus Atomkraft. Und dann ist die Frage, hey, wo kriegen wir dann unsere Energie her? War halt die Option, na gut, dann holen wir halt mehr Gas aus Russland. Und das haben sie halt gemacht, ja. Nur, dass halt wir jetzt so einen durchgeknallten Diktator da in Russland haben, was man irgendwie nicht so sich eingeredet hat, dass das eben nicht der Fall ist, aber sich jetzt eben plötzlich dann relativ krass dann gezeigt hat, dass es eben doch der Fall ist. Und das verändert jetzt halt die komplette Rechnung. Also wieso sollte man da jetzt nicht dann gewisse Dogmen, die man sich jetzt in den letzten 25 Jahren eingeredet hat, nicht doch mal in Frage stellen?
Das ist ein sehr guter Punkt. Ich meine, wir sind wieder bei dem Beispiel, was die auf die Optionalität an sich zurückzuführen ist. Also wir haben Wege gewählt, die uns in der Zukunft, also in dem Rahmen, in dem wir uns jetzt bewegen, eben einfach Möglichkeiten wegnehmen. Und das war damals eine strategische Fehlentscheidung, auf jeden Fall, das so definitiv zu regeln. Aber jetzt, wo wir in der Situation sind, ist natürlich die Perspektive wieder eine andere. Und ich stimme dir in einer Hinsicht zu, dass das damals eine schlechte Entscheidung war, das abzuschaffen. Aber ich weiß nicht, ob das so klar ersichtlich ist, dass wir, also diskutieren darüber auf jeden Fall, aber dass es wirklich die dominante Strategie wäre, jetzt zu sagen, wir machen die wieder an, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Also vielleicht kannst du mal ein bisschen was dazu erzählen, wie der Prozess eines Wiederanschaltens von so einem Atomkraftwerk wäre, weil soweit ich das weiß, ist das eine ziemlich komplizierte Geschichte und das wäre definitiv interessanter.
Ja, also ich bin ja Mitglied in einem Verein, einem Pro-Atomkraft-Verein, der heißt Nuklearia und wir sind, glaube ich, jetzt 600 Mitglieder, den gibt es seit 2000, ja, relativ direkt nach Fukushima in 2022 jetzt mit dem Ukraine-Überfall eingetreten. Und wir sprechen uns also für ein Rückbaumoratorium aus und wir sagen, wir können diese Kraftwerke noch nutzen. Ja? Und es ist auf jeden Fall so, dass es mit... Wann haben wir das letzte Atomkraftwerk angeschaltet in Deutschland? Ja? Also wann haben wir das letzte Mal eins gebaut und angeschaltet? Das war, lass mich nicht lügen, ich glaube Ende der 80er. Das heißt, wir haben im Prinzip eine Nuklearindustrie, die 30 Jahre lang nichts anderes gemacht hat, als zu verwalten und auszuschalten, ja? Um es mal so zu sagen. Ja? Und dass die jetzt nicht sonderlich geübt drin sind, irgendwas wieder fit zu machen oder wieder anzuschalten, ist ganz klar. Und dazu kommt eben, dass es eine extrem, also eine Industrie ist, es gibt, glaube ich, keine Industrie, die eben stärker mit dem Staat verwickelt ist als die Atomindustrie, ja. Und dementsprechend haben sich da so krasse Formalisierung und Bürokratisierung eben, sage ich mal, entwickelt über die Zeit. Das ist sicherlich das meiner Meinung nach das größte Problem, was gegen die wieder oder was den größten Aufwand darstellt beim Wiederanschalten, ist eben diese verkrustete Bürokratie, die sich da entwickelt hat über die letzten 30 Jahre, das eben zu entschlacken. Und dafür braucht es eben, einen durchaus großen politischen Willen. Ja? Und wir haben ja jetzt im Moment gerade einen Wirtschaftsminister, der gezeigt hat, dass man einige Sachen mit politischem Willen relativ gut machen kann. Also wenn es darum geht, LNG-Terminals zu bauen oder sowas, hat er jetzt davon gesprochen. Und man sieht es, mit politischem Willen ist einiges möglich. Ja? Und es ist eben die Frage, können wir diesen politischen Willen mobilisieren? Und da bin ich im Moment gerade auch noch nicht wirklich so ganz hundertprozentig davon überzeugt. Aber wir arbeiten natürlich daran. Ich meine, es ist ja eigentlich quasi meine Haupt, ja, sage ich mal, Aufgabe, die ich sehe, ist eben politisch, also den Leuten klarzumachen, dass eben viel mehr möglich ist, als sie sich denken, ja, und ihnen quasi Mut zuzusprechen, diesen Weg irgendwie gedanklich zu gehen, ja. Und wir stehen da noch am Anfang, ich muss es ganz, ganz ehrlich sagen, ja. Also wir haben uns erstmal selber klar gemacht, wie es eigentlich aussieht, und jetzt sind wir quasi dabei, das den Leuten klarzumachen. Und wie sieht jetzt dieser Prozess aus? Naja, ich meine, die Kernkraftwerke sind in ganz unterschiedlichem Rückbauzustand. Aber ich will meine Conclusio direkt am Anfang sagen. Der Punkt ist, im Vergleich, es gibt die Möglichkeit des Neubaus auch. Ich meine, wie gesagt, Europa ist nicht sonderlich gut im Atomkraftwerk gebaut. Frankreich baut, oder das, was, ich meine, dieser französische Atomkonzern, Framatom heißt er jetzt, da sind ja auch noch die deutschen Überreste dabei von Siemens, die damals die deutschen Reaktoren gebaut hat. Die haben jetzt, wie viele Projekte, also die finnischen haben sie fertig gebaut, dann Flamanville sind sie noch am Bauen und Dann haben sie in China, haben sie, glaube ich, 2 gebaut. Die kannst du natürlich sowieso nicht zählen. Und dann haben sie jetzt in Großbritannien einen, der dermaßen aus dem Budget gelaufen ist. Also jetzt irgendwie 35 Milliarden kosten soll, anstatt 10 oder so. Also das heißt, wir haben extrem wenig Übung im Atomkraftwerk gebaut. Das muss man einfach ganz klar sagen. Und ich gehe davon aus, dass es, also wenn wir jetzt ein Riesenprogramm starten würden und sagen, boah, lass uns 100 Atomkraftwerke bauen, dann wird es wahrscheinlich trotzdem 10 Jahre dauern, bis das erste steht. Ja. Und danach wird es vielleicht irgendwann mal beim 15. wird es dann 5 Jahre dauern oder beim 10. Aber das ist auf jeden Fall, also da muss ein gigantischer politischer Wille da sein, und um eben diese Investitionen, diese Entscheidung tatsächlich zu treffen. Aber jetzt, das ist eben die Frage des Neubaus. Aber es gibt, das war die Konklusion, die ich eigentlich sagen wollte, selbst wenn du ein Atomkraftwerk abgerissen hast bis auf die Bodenplatte, ja, am Schluss quasi nur noch das Fundament dasteht, dann hast du halt, bist du halt immer noch einen deutlichen Schritt weiter, als wenn du komplett bei Null anfängst. Weil allein das Fundament von einem Atomkraftwerk, ihr müsst euch mal die Videos aus China anschauen, wie das aussieht, wenn man da so ein Fundament gießt, wie viel Stahl da reingeht, wie viel fette solche Bewährungsstelle da verlegt werden müssen. Ja. Allein dieser Schritt, ja, ist extrem teuer. Dann ist es so, und auch zeitaufwendig auch, ja. Und dann obendrauf auf dem Fundament steht das Containment-Gebäude, was auch extrem viel Stahlbeton ist. In Deutschland sind die neuen Reaktoren da, die haben ein kugelförmiges Containment. Ja, das ist im Prinzip eine 4 cm dicke Stahlkugel, was so als Druckabfangding gebaut ist. Und das ist quasi eingebettet in ein Stahlbetongebäude. Dieses Ding zu bauen, diese Kugeldesign haben auch nicht so viele andere gemacht als wir. Die meisten nehmen Zylinder, das ist die nächstbeste geometrische Form zum Druckabfang. Und so ein Ding wieder zu bauen, also das kostet Milliarden, ja. Und wir haben eben den Vorteil, dass unsere Containments tatsächlich in den letzten paar Reaktoren, die wir gebaut haben, 5 oder 6, so gebaut sind, dass du die kompletten großen Innereien, die da drin sind, das ist der Reaktordruckbehälter und das ist der Dampferzeuger, die kannst du am Stück daraus befördern. Also selbst wenn die jetzt schon das Herz von dem Reaktor zerlegt haben in Stücke, ja, könntest du da einen neuen bauen und den da wieder einbauen in dieses Containment, ja. Und da sind wir noch weit davon entfernt. Im Moment, also von den letzten 6 Reaktoren, die abgeschaltet würden, wüsste ich jetzt keinen, wo der Reaktordruckbehälter bisher zerlegt wurde. Ja? Und ich wüsste auch keinen, wo sie schon angefangen haben, den Dampferzeuger zu zerlegen. Ja? Also die haben vielleicht schon angefangen irgendwie, also ich habe tatsächlich selber in Philipsburg war 20, Ende 2021 abgeschaltet worden. Ich war da im 2022, also 1 oder 2 Jahre später. Und da haben sie gerade erst angefangen, den letzten Brennstoff rauszuholen. Ja. Und ich hatte dann mal so ein paar Bohrkerne aus den Wasserzuleitungen, wo quasi das Kühlmittelkreislauf ist. Da hatte ich welche auf dem Tisch liegen. Das sind irgendwie, die Rohre haben Bandstärken von so 10, 12 Zentimetern. Das war quasi der größte Schritt, den sie gemacht haben, war halt Löcher da reinzubohren, um zu gucken, wie die aussehen. Ja, sowas kannst du halt auch wieder zuschweißen. Und der Punkt ist, also es gibt so viele Ebenen, wo du da quasi wieder einsteigen könntest. Also wie gesagt, selbst wenn du am Schluss nur noch die Bodenplatte da hast, wäre es immer noch besser, als bei Null anzufangen. Ja, also das will ich einfach so als so ein bisschen als Denkweise. Klar, das ist ein riesen Papierkrieg und da muss immenser politischer Wille dafür da sein, sowas zu tun. Und ich glaube, die Leute haben noch nicht ganz realisiert, wo wir uns so wirtschaftlich im Moment gerade drauf zubewegen. Aber diese Realisierung werden immer stärker kommen. Und die haben sich ja jetzt in den letzten 1,5 Jahren auch schon gezeigt, wie sich das auf unsere Wirtschaft auswirkt mit den Energiepreisen. Genau. Aber ja, da ist auf jeden Fall ein großer Wille dafür vonnöten. Und wie gesagt, für uns wäre der erste Schritt, eben es nicht noch schlimmer zu machen und zu sagen, wir machen ein Moratorium für den Rückbau. Das war wieder sehr viel Text. So.
Alles gut. Nee, war super spannend. Du hast jetzt gerade noch einen Punkt angesprochen, den man auch sehr häufig als Kritikargument sich anhören kann. Und zwar nämlich, dass die ganze Sache sehr, sehr teuer ist. Jetzt, also ich meine insgesamt Energie und Stromerzeugung mittels Nuklearenergie. Jetzt schauen wir uns mal die Energiepreise im europäischen Spektrum an. Und dann stellt man mit Entsetzen fest, dass, ich glaube, Deutschland und Polen die teuersten sind.
Dänemark.
Und den, okay, Dänemark. Was interessant ist, die haben viel Wind. Und schaut dann mal gen Westen und sieht dann, dass meistens Frankreich ein Komma hat, was eins weiter links ist. Das ist natürlich so ein Argument und das vielleicht auch noch verknüpft so ein bisschen. Da kannst du jetzt mal überlegen, worauf du angehst. Du hast vorhin schon gesagt, okay, wir haben jetzt halt irgendwie Abhängigkeiten geschaffen gegenüber Russland mit Gas oder hatten das, mittlerweile ja nicht mehr. Wie sicher siehst du denn die, die Zulieferung von beispielsweise nuklearem Brennstoff? Also ich glaube, es gibt Kanada, es gibt so ein paar in Afrika gibt es noch.
Wir müssen uns jetzt mal auf ein Thema hier konzentrieren. Okay, lass uns über Brennstoff reden. Das ist ein Argument, was mir auch ständig auf Twitter um die Ohren gehauen wird, dass wir ja so viel Uran aus Russland kriegen würden. Ja, so was wir aus Russland kriegen ist, oder ich meine, wir natürlich sowieso nicht mehr, aber die Amis beispielsweise, die Amis beziehen Uran aus Russland, ja, ob man es glaubt oder nicht. Letztes Jahr waren es, glaube ich, 6%. Das muss man auch erstmal noch sagen, 6%. Ja. Aber die Amis beziehen Uran aus Russland. Woran liegt das? Liegt das daran, dass es nur in Russland Uran gibt? Nein. Uran gibt es eigentlich an ziemlich vielen Orten auf der Welt. Es ist ein sehr weit verbreitetes Mineral. Wir haben übrigens, Deutschland war mal der größte Uranhersteller der Welt. Uranförderer der Welt. Weil direkt nach dem Krieg für das russische bzw. sowjetische Atomwaffenprogramm haben die im Erzgebirge jede Menge abgebaut unter Sklavenarbeit und so weiter. Kennst du das?
Du hast Erzgebirge ist ja in die Ecke.
Ach so. Ach schön. Ja. Also Uran gibt es ziemlich vielen Orten auf der Welt. Der größte Förderer ist Kasachstan und glaube ich Nummer zwei in Australien, Kanada, Brasilien, Russland ist auch mit dabei. Ja? Also das reine Uran quasi ist überhaupt kein Problem, außerhalb von Russland zu besorgen. Aber warum, wenn das so ist, warum kriegt dann die USA immer noch Uran aus Russland? Und es ist eben neben dem reinen Natururan, wie man es nennt, ja, also das, was aus dem Bergwerk rauskommt, das ist eben das, was man in den wenigsten Reaktoren verwendet. Die Kanadier verwenden es übrigens, aber das ist nur am Rande. Man muss das noch anreichern, zumindest in den meisten Reaktoren, die wir eben weltweit haben. Muss man es von 0,7% im Bar 235 im Natururan auf zwischen 3-4% anreichern für die Verwendung in den gängigsten Reaktortypen. Und jetzt ist es halt so, dass sich die Sowjetunion für ihr Atomwaffenprogramm riesige Anreicherungskapazitäten gebaut hat. Ja? Und die gibt es halt immer noch. Und der Strom in Russland ist außerdem extrem günstig, weil sie viele Atomkraftwerke haben und sich überhaupt nicht fürs Klima interessieren, also auch einen Haufen Kohle haben. Das heißt also, sie haben günstigen Strom und sie haben viele Anreicherungskapazitäten. Das heißt, sie können günstig Uran anreichern. Und deswegen, es war einfach die günstigste Option, quasi sich mit angereichertem Uran zu versorgen. Das heißt, die Russen haben womöglich irgendwie aus Kasachstan dann das Uran gekriegt, reichern es an und schippern es weiter dann in die USA. Jetzt, wenn man jetzt sagen würde, lass uns nicht Russland verwenden, sondern lass uns das Uran woanders anreichern, wie viel teurer wäre dann deswegen der Uranpreis, also das, was ins Kraftwerk reingeht? Das wäre dann vielleicht, sagen wir mal, um 30% teurer, sage ich jetzt einfach mal. Wird wahrscheinlich weniger sein. Wie viel wirkt sich das auf den Preis von Atomstrom aus? Und das ist eben das Witzige, dass Atomstrom in erster Linie durch die Kapitalkosten von den Kernkraftwerken bedingt ist. Ja? Die machen den Hauptteil der Kosten aus. Und man rechnet normalerweise für, sage ich mal, günstige Kraftwerke, Neubau, so von Kosten von so 5 Cent pro Kilowattstunde, also wie sie jetzt in den Vereinigten Arabischen Emiraten, VAE, gebaut wurden oder auch in Russland oder China, die rechnen so mit 4 Cent oder ja, 4 Cent pro Kilowattstunde. Und von diesen 4 Cent pro Kilowattstunde sind ungefähr 0,5 Cent, manchmal auch 0,7, die Urankosten. Ja? Also das heißt, wenn du den Preis um 30% erhöhst, kannst du ausrechnen, 0,2 Cent teurer. Das heißt, im Prinzip interessiert das niemanden. Du musst nur das System umstellen und halt sagen, okay, wir müssen jetzt bei uns die Anreicherungskapazitäten dann auslasten. Und wir waren tatsächlich im September letzten Jahres, wir haben in Deutschland einen großen Urananreicherer, größer als die USA selber. Die haben selber gar nicht so viel mehr gemacht, nachdem sie ihre Atomwaffen haben. Die haben das alles eingekauft. Urenco heißt die Firma. Und wir haben mit denen geredet und die haben gesagt, ja, wir könnten locker noch welche bauen. Wir haben sie noch nicht mal voll ausgelastet, was unsere Zentrifugen angeht. Aber da habe ich mich, muss ich sagen, extrem geärgert, dass das noch nicht der Fall ist. Ja, also, dass das nicht mit größerer Priorität quasi gesagt wird, wir müssen jetzt sofort anfangen, die Kapazitäten hier voll auszulasten und noch neue Zentrifugen zu bauen, um eben Russland komplett rauszuschießen. Und dass das eben nicht gemacht wurde, das ist eine Sache, die mich gestört hat. Und da muss ich natürlich sagen, jetzt gerade Urenco Deutschland hat natürlich hierzulande Riesenprobleme bei ihren Genehmigungssachen und allgemein bei politischen Willen, weil da eben wieder die Bundesregierung ihre Finger drin hat. Ja? Urenco gehört den britischen Staat, dem französischen Staat und dann irgendwie RWE, ENBW und so weiter, also quasi den Deutschen. Und die sind eben auch wieder... Die machen genau das, was die Bundesregierung ihnen sagt. Und solange eben das eine grüne Bundesregierung die zumindest im Bereich Kerntechnik eben das Sagen haben, und die sagen, ihr werdet garantiert nicht in Deutschland irgendwelche Zentrifugen zusätzlich aufstellen, ja, solange wird eben die Versorgungssituation mit Anreicherungskapazität in Deutschland auch nicht besser werden. Ja. Okay, so viel mal dazu. Jetzt wieder was von euch.
Ja, weil du es vorhin angesprochen hattest, ich bin tatsächlich persönlich vertraut mit einigen Leuten, die da in der Ingenieursbranche sind, was diese Kernreaktorbaugeschichten angeht. Und ein Thema, was da auch gefallen ist, was mich übrigens sehr überrascht hat, weil ich da nicht in erster Linie dran gedacht habe, war, dass dieser Bau, den du vorhin beschrieben hast, mit diesen absurd krassen Teilen, die man ja sonst nirgendwo anders hat, natürlich ein sehr ingenieurslastiger Prozess ist. Also dafür braucht man absolutes, spezialisiertes Nischen-Know-how, damit man das bauen kann. Diese Prozesse werden ja in keiner anderen Weise irgendwo so verwendet. Ich meine, niemand anderes würde so für Milliarden so eine Kugel bauen, beispielsweise. Und da wurde mir eben gesagt, dass es tatsächlich so ist, dass der es gesagt hat, ist auch schon im fortgeschrittenen Karrierealter sozusagen. Der hat mir auch gesagt, es ist tatsächlich so, dass die allermeisten jetzt in dieser Babyboomer-Generation sozusagen Richtung Rente gehen und dass da nichts mehr ausgebildet wurde danach. Und er sieht tatsächlich Möglichkeit, dass wir in Deutschland in den nächsten 10 Jahren gar keine Ingenieure mehr haben, die diese Dinger dann tatsächlich bauen könnten.
Ja, das denke ich mir, das ist... Man halt aus Frankreich und Südkorea und China halt holen, ne? Oder auch aus den USA, da haben sie immerhin jetzt so eins gebaut. Aber ja, ich meine, der Punkt ist, ich habe jetzt hier von diesen abgefahrenen Kugeln und so weiter geredet. Ich meine, wir haben immer noch eine Chemieindustrie und die machen auch ziemlich abgefahrene Behälter. Ich meine, die geht leider jetzt durch die extrem hohen Energiekosten auch so ein bisschen den Bach runter. Und die BASF baut jetzt halt ihre Berge in den USA anstatt in Deutschland. Aber es ist jetzt nicht so, dass... ich meine, wir sind immer noch gerade was Verfahrenstechnik, Ingenieure und Maschinenbauer sind jetzt nicht in erster Linie die Leute, aber auch Bauingenieure haben wir doch einiges an Potenzial, das, wo ich jetzt nicht sagen würde, das ist was die jetzt überhaupt nicht lernen können. Das ist auch so ein bisschen eine Romantikgeschichte von den Kerntechnikern selber, die sich halt so ein bisschen als die Wahrer des heiligen Feuers irgendwie betrachten und sagen, wir sind die Einzigen, wir sind die Besten, und das macht ja auch jeder so ein bisschen. Und dann quasi zu sagen, das ist unersetzbar. Und wir haben da auch wirklich in der Bewegung, in der Pro-Atomkraft-Bewegung so ein bisschen Probleme mit den Leuten, die aus der Kerntechnikbranche kommen, weil die haben sich jetzt über die letzten 20 Jahre halt abgefunden damit, dass die Sache runtergeht. Ja, und sich quasi, die sind ja dann, die planen ja alle, die Karrieren werden auf 20 Jahre im Voraus geplant und die Pensionsrückstellung und so weiter auch alles. Und das ist eben in diesem, ja, wenn die sich halt einmal auf was eingeschossen haben, dann sind die nicht mehr, also nicht so flexibel in der Denkweise, ja. Und die haben halt in den letzten, gerade auch die vor 3 Jahren jetzt noch an uns, in der Pro, oder auch vor 2 Jahren, in der Pro-Atomkraft-Bewegung aktiv waren und gesagt haben, wir müssen die Kernkraftwerke retten. Jetzt, wo die Entscheidung da ist, sagen die, ja gut, meine Karriere ist zu Ende geplant, jetzt kannst du nichts mehr retten, jetzt ist die Sache durch. Und wir sind da dann teilweise auch in Auseinandersetzung mit denen, wenn es darum geht, gibt es noch Optimismus oder eben nicht. Ja. Das muss man ganz klar sagen.
Wir haben jetzt schon von den sehr, sehr großen Kapitalkosten im Bau geredet und das jetzt vielleicht ein bisschen, ich will nicht ganz sagen Zukunftsmusik, weil es doch schon einiges heutzutage gibt. Von anderen Reaktordesigns wird häufig gesprochen. Ich weiß, dass irgendwie Bill Gates irgend so ein kleinen Stake hat, irgendwie diese kleinen Small Modular Reactors.
Small Modular Reactors, ja.
Genau. Wie würdest du sowas beurteilen? Sagst du einfach, wir haben jetzt nur noch diese Grundplatte und da stellen wir so ein Ding drauf und dann läuft der Hase. Kostentechnisch würde man ja sagen, dass eben dieses initiale Kapital-Outlay ein extrem großer Kostenfaktor von dem tatsächlichen Endpreis für den Konsumenten ist. Wie beurteilst du solche Entwicklungen?
Also da gibt es schon unterschiedliche Positionen dazu jetzt in der innerhalb der Bewegung. Aber ich muss sagen, das, was ich jetzt international am überzeugendsten finde, ist immer noch das Argument, wir haben einen großen Stromverbrauch, wir haben eine große Menge an Strom, die wir dekarbonisieren wollen. Ja. Also Deutschland hat ja irgendwie, wenn wir den Primärenergieverbrauch eben auch elektrifizieren, dann verdoppelt sich mindestens der Stromverbrauch bis 2040 oder sowas. Oder 20. Ich weiß nicht, was da der Horizont ist, 2040. Auf jeden Fall wird es sich mindestens verdoppeln, ja. Das heißt, wir brauchen gigantische Kapazitäten, die eben dazu gebaut werden müssen. Und jetzt ist halt die Frage, ist es dann halt sinnvoll, 100 kleine zu bauen oder 20 große oder, keine Ahnung, 400 kleine und 100 große, ja. Da fand ich das Argument eben Big Grid, Big Reactors ganz gut, ja. Und wir haben halt einfach mehr Übung im Bau von den, also wir haben in Europa wenig Übung, aber allgemein, weltweit gesehen, haben wir halt trotzdem mehr Übung beim Bau von großen Reaktoren. Und jetzt quasi bei kleineren Netzelementen, ja, die nicht so gut angeschlossen sind. In Europa ist ja alles extrem vernetzt und dicht, ja. Aber ich würde die kleinen Reaktoren tatsächlich da eher ansiedeln, wo die Netze auch kleiner sind. Und ansonsten zu versuchen halt, große Reaktoren zu bauen, möglichst viele davon zu bauen und dann kommen eben die Skaleneffekte dann da auch wieder zum Tragen. Wenn vielleicht auch nicht ganz so krass, wie wenn du jetzt halt, keine Ahnung, 1000 kleine baust. Aber ich bin da im Moment gerade auf der Seite, dass ich tatsächlich zumindest kurz- und mittelfristig den Bau von den klassischen großen Reaktoren bevorzuge. Und dann, ich meine, dann ist das Feld natürlich komplett offen, wenn du auch das Bill Gates Projekt, da geht es da dann um diese Generation 4 Reaktoren, wo, keine Ahnung, teilweise Müll verbrennen können oder mit Thorium laufen oder dann Plutonium erbrüten und mehr Brennstoff erzeugen, als sie tatsächlich verwenden, ja. Also da gibt es ganz viele Konzepte. Aber der Punkt ist halt, im Moment gerade ist der Uranpreis niedrig, ja, immer noch. Und selbst wenn er sich verzehnfacht, dann ist er immer noch nicht in dem Bereich, was das alles mit sich bringt, letzten Endes meiner persönlichen Einschätzung nach zu rechtfertigen. Also wenn wir wirklich sagen, wir fahren jetzt ultra krass nuklear und bauen 1000 große Reaktoren weltweit, dann geht dir natürlich das Uran irgendwann aus, ja. Also auch bei einer Verzehnfachung des Uranpreises, dann reicht das Uran vielleicht für 100 Jahre oder sowas, ja. Wenn du das in diesem Maßstab fährst, dann musst du dann über die anderen Reaktoren nachdenken. Und dann übrigens, wenn du die anderen Reaktoren hast, also wenn du quasi Uran-238 und Thorium nutzen kannst, dann geht dir es nie aus. Also du könntest quasi den zehnfachen weltweiten Energieverbrauch durch Kernenergie decken, wenn du die Advanced Reactors verwenden würdest, weil dann wird dir quasi der Uranpreis, spielt dann so wenig eine Rolle, dass selbst wenn er sich verhundertfacht, dass es dann immer noch in Ordnung ist. Und dann kannst du das Uran aus dem Meerwasser extrahieren. Und dann hast du für die nächsten, keine Ahnung, 100 Millionen Jahre genügend Brennstoff, um den zehnfachen weltweiten Energieverbrauch zu decken. Aber das ist halt absolute Zukunftsmusik. Ich meine, wir reden jetzt gerade von gigantischen Investments, die wir machen, um unsere Gesellschaft zu dekarbonisieren, ja, um eben gegen den Klimawandel zu kämpfen, das CO2 zu reduzieren. Und da sollten wir halt einfach das, was wir jetzt zur Verfügung haben, möglichst schnell halt ausfahren, ja. Und ich meine, wir geben, was gibt denn Deutschland im Moment gerade pro Jahr so aus, um Erneuerbare zu bauen und um die Erneuerbaren, die wir haben, quasi zu betreiben an staatlicher Förderung? Ich erwarte jetzt keine Zahl von euch, aber es ist ein höherer zweistelliger Milliardenbetrag. Und wenn du halt einen Reaktor für irgendwas zwischen so 10 Milliarden bauen kannst, dann kannst du halt dafür einiges bauen. Und ich meine, wir reden in Deutschland in der politischen Debatte darüber, irgendwie ein Tempolimit einzuführen wegen CO2, was halt irgendwie 6 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr einspart. Und ich meine, ein einziger Nuklearreaktor der ein Kohlekraftwerk ersetzt, spart halt 10 Millionen Tonnen ein. Ja? Und ich meine, wir haben 3 Kraftwerke abgeschaltet und stattdessen jetzt letzten Endes viel Gas, aber auch Kohle wieder hochgefahren. Und das ist halt einfach, das ist verrückt. Wir reden oder über Inlandsflugverbot, was irgendwie 2 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr sind. Und ein einziger Reaktor kann 10 Millionen einsparen. Es ist einfach absurd, ja. Und das Geld, was wir für diese Dekarbonisierung, das muss man wirklich mal ins Verhältnis setzen. Da wird so viel, im Trüben gefischt, was, wenn es da wirklich um konkrete Zahlen geht. Aber wie viel angesetzt ist, wie viel wir ausgeben wollen als Gesellschaft für die Dekarbonisierung bis 2050, also 100% EE für den doppelten Stromverbrauch. Habt ihr da mal eine Zahl dazu gehört, was die Energiewende bis dahin kosten soll?
Also ich kenne keine konkrete Zahl, aber so wie du es beschrieben hast, kann ich mir vorstellen, dass das müssen ja Billionen sein.
Ja, es sind Billionen, genau. Wir reden so zwischen 5 und 8 Billionen, ja, also 5.000 bis 8.000 Milliarden. Und ich meine, jetzt guck mal, 100 Reaktoren kannst du, wenn du hochskalierst, 100 Reaktoren könntest du für irgendwas zwischen 500 und 1.000 Milliarden bauen, ja. Und und damit hättest du dann, warte, lass mich kurz rechnen, 100 Reaktoren machen dann 1.000 Terawattstunden. Das ist der komplette Stromverbrauch. Ja? Also, sorry, das muss man halt einfach mal ins Verhältnis setzen. Und
also jetzt bin nur, ich wieder. Also nur als Referenz, das sind sehr, sehr große Zahlen, mit denen wir uns hier beschäftigen. Deutschland hatte 2023 laut Statista ein Bruttoinlandsprodukt von 1.053 Milliarden Euro. Nur damit man...
Moment. 1.053 Milliarden? Das stimmt was nicht. Das ist mehr. Wir haben 50.000 ungefähr pro Kopf BIP und wir sind 80 Millionen. Das heißt, wir haben 4 Billionen ungefähr, also 4.000 Milliarden pro Jahr an BIP. Sorry für die direkte Korrektur.
Gut. So viel dazu. Aber... Ja,
vielleicht ist der Unterschied zwischen den beiden Zahlen ist zwar sehr groß, aber das ist letzten Endes dann die Brutto-Netto-Rechnung. Also es gibt ja Wertschöpfung und es gibt Handelsvolumen und so weiter und das macht dann natürlich was aus. Aber Andreas, du hast recht, also das BIP des Landes ist eher so im Bereich der höheren 3, Billionen. Und dann sehen wir ja schon, dass das für dieses Klimathema, da bräuchten wir das dreimal, nur damit wir das zahlen können. Das ist schon heftig.
Ja, es müssten halt quasi alle Menschen in Deutschland nur an diesem Thema arbeiten für 3 Jahre. Ist so ein bisschen schwierig, sich das vorzustellen. Aber ich meine, du kannst einfach gucken, wie viel geben wir für die Bundeswehr aus. 50 Milliarden pro Jahr ungefähr, Tendenz steigend. Das sind 50 Milliarden pro Jahr und wir reden halt von 5.000 Milliarden, also quasi das 100-fache Budget der Bundeswehr, also das Budget der Bundeswehr für 100 Jahre, was wir jetzt in den nächsten 20 Jahren ausgeben wollen für die Dekarbonisierung. Aber wie gesagt, du kannst ja sagen, hey, wir werden alle verbrennen alles brennt ab wegen dem Klimawandel und dieses Investment ist gerechtfertigt, aber dann musst du es halt immer noch ins Verhältnis setzen mit den anderen Optionen, die du hast, und Kernkraft ist eben eine Option zu dekarbonisieren. Und wenn es dir wirklich so dringend ist, zu dekarbonisieren, warum dann keine Kernkraftwerke? Also es leuchtet einfach nicht ein. Also haut mal jetzt nochmal die Argumente raus. Warum?
Das ist tatsächlich ein Punkt, der mich immer sehr stört, wenn ich dann sage, okay, mein Endziel oder mein höchstes Ziel ist eben zu sagen, ich möchte CO2-neutral werden oder den CO2-Ausstoß Deutschlands oder der Welt im Optimalfall so weit wie möglich reduzieren, würde ich da nicht das beste Werkzeug für diesen Zweck verwenden? Und das ist irgendwie einer der Punkte, die mich stört. So, ich muss mal kurz berichtigen. Ich habe reingeguckt, das war für das Quartal 4 2023. Also das war 4 genommen, man kommt ungefähr bei 4,12 raus. Das war mein Fehler. Nein, aber nochmal zurückzugehen, genau, die Frage ist eben, wieso will ich das machen? Und ich glaube, viel ist hier einfach Ideologie. Ja? Ich habe irgendwie etwas aufgebaut und jetzt gab es, ich meine, die Grünen haben sich ja im Prinzip darauf begründet, zu sagen, wir wollen eben den Nuklearausstieg haben. Und ich meine, gleiche Stimmen fordern ja eben dann auch, ob das jetzt zu Recht ist oder nicht, möchte ich das überhaupt nicht beurteilen. Ne? Also ich finde das Argument jetzt für Klimawandel und CO2-Neutralisierung und so weiter jetzt nicht, nicht Humbug, aber die Bewertung ist vielleicht eine andere, das zur Seite. Allerdings würde ich sagen, ist es halt einfach auch irgendwo ideologisch gewachsen. Ich sage, okay, ja, ich möchte das nicht haben, weil irgendwie das geschichtlich irgendwie bei uns in unserer Überzeugung einfach nicht erlaubt war oder weil wir gesagt haben, das verneinen wir von Grund aus. Und deswegen, ich bin schon stark bei dir, wenn ich sage, okay, ich habe hier irgendeine Energiequelle und jetzt muss ich mal alle Mantel fallen lassen, dass ich hier irgendwie unparteiisch bin. Ja, also auch meiner Meinung nach ist Nuklearenergie die Alternative, die wir uns in den nächsten mindestens mal 100 Jahren vornehmen könnten, um die Ziele zu erreichen, die wir uns als Gesellschaft gesetzt haben und die wir als wichtig erhalten. Und wenn wir jetzt dann irgendwie sehen, wie viele Leute sich über das Wort der Energiekrise, ja, dass das überhaupt so groß geworden ist, ist es ja auch für mich fast schon ein Unding, wenn wir eben, und da habe ich schon 1000 Memes zu gesehen, so ja, irgendwie, wenn eine Alien-Spezies von oben drauf kommt und so, ja, guck mal, die haben Nuklearenergie, aber sie verwenden sie nicht und die lachen sich dann darüber kaputt. Ich meine, na klar, das ist natürlich sehr auf die Karikatur gebaut, aber an sich habe ich es auch noch nicht verstanden.
Also vielleicht, also ich glaube, zeitlich müssen wir jetzt auch mal langsam gucken, weil ich muss noch ein paar Sachen erledigen. Wir haben morgen, wir machen hier morgen in Karlsruhe eine Aktion auf dem Marktplatz, wo wir so ein bisschen mit den Leuten interagieren werden. Ich bin mal sehr gespannt drauf. Und da muss ich noch ein paar Erledigungen dafür machen. Das vielleicht noch so, warum sind solche tiefen Skepsis gegen der Kernenergie? Ich meine, der Punkt ist, Atommüll strahlt, Atombombe ist gefährlich, Fallout kommt von der Atombombe, Strahlung macht Angst, niemand hat Ahnung davon, aber es ist auf jeden Fall gefährlich, ja. Jetzt habe ich schon gesagt, niemand hat Ahnung davon. Ich will einfach da mal was illustrieren euch, und zwar genau, vielleicht formuliere ich es als Frage. Es gibt so einen YouTube-Kanal, der heißt Kurz gesagt, den kennt ihr vielleicht, ist das so ein riesen, also ihr kennt ihn sicher genau, der ist ein extrem erfolgreich, auch global, international. Die haben das auch mal ausgerechnet und dann ist die Zahl irgendwie so ein bisschen hinten untergefallen. Wenn du alle Atomwaffen auf der Welt explodierst, also zündest, ja, und sich dann quasi der komplette Fallout auf der Welt verteilt, wird sich wahrscheinlich größtenteils auf der nördlichen Hemisphäre finden. Um was für einen Faktor erhöht sich dann die Strahlungslevels, die wir im Moment gerade haben? Da muss man dazu wissen, wir haben jetzt schon Strahlung, die uns umgibt. Ja? Kosmische Strahlung, terrestrische Strahlung, Radon, was aus dem Boden kommt. Um was für einen Faktor, wenn sich das schön verteilt, sagen wir auf der nördlichen Hemisphäre, um was für einen Faktor erhöht sich dann das Strahlungsniveau auf der Erde und was bedeutet das für uns? Sag einfach mal was.
Ich fange mal an und sage 10. Zehnfacher Faktor, und ich glaube, das hat keine immediaten Gesundheitsschäden zur Folge, wird aber vielleicht die langfristige Krebsrate erhöhen.
Weiter? Will noch jemand was sagen?
Ich denke mal, es wird weniger sein als ein Langstreckenflug.
Also es ist weniger als ein Faktor 10. Es ist ein Faktor 2 bis 3 ungefähr. Also da gibt es auch, natürlich kann es dann so sein, dass irgendwie lokal irgendwie mehr runterkommt und so weiter, aber der größte Teil geht tatsächlich in die Stratosphäre und verteilt sich. Also ich war total überrascht, als ich in Frankreich Bodenproben genommen habe, um da Uran drin zu messen, haben wir das Cäsium das Cäsium von Tschernobyl gesucht und dann waren da 2 Peaks und der eine, habe ich gedacht, der eine Peak ist jetzt Tschernobyl, der andere sind die Atomwaffen, welcher ist der größere? Der von den Atomwaffen war 5-mal größer als der von Tschernobyl, obwohl der ja schon 30 Jahre älter ist und damit schon die Hälfte davon zerfallen ist. Also es hat sich extrem viel schon in den 60er Jahren wegen den atmosphärischen Atomwaffentests auf unserem Planeten verteilt auch. Das hat natürlich überhaupt nichts gemacht, weil das waren vielleicht 50 oder sowas oder 100, vielleicht auch 150. Aber insgesamt wären es so ungefähr 4.000, 5.000, glaube ich, Atomwaffen, die wir haben. Also es würde die Krebsrate, okay, lass mich kurz abschätzen, irgendwie so um 0,1% erhöhen oder sowas.
Ja, Prozent oder Prozentpunkte?
Also im Moment gerade ist bei unserer Lebenserwartung dein Risiko, Krebs zu bekommen, ungefähr 30%. Und dein Risiko würde sich dadurch erhöhen, um irgendwie, also ich darf jetzt nichts Falsches sagen, also 5 Millisievert, ich schreibe es auf, 1 Sievert, das ist so die Einheit für die radioaktive Dosis. Bedeutet, wenn du 1 Sievert abbekommst, dann erhöht sich dein Strahlenrisiko um 5%, dein Krebsrisiko, tödlich an Krebs zu erkranken, um 5%. So, das heißt, ein Millisievert sind ein Tausendstel davon, 0,005%. Ja, so, und jetzt erhöht sich die Strahlungssumme das Dreifache, das heißt, wir haben ungefähr 10 Millisievert mehr, das heißt, es sind 0,05%. Okay, alles klar. Dein tödliches Krebsrisiko erhöht sich deswegen 0,05%. 0,1% war ich relativ nah dran. So. Und das ist halt einfach so extrem kontraintuitiv, ja. Weil wir haben eben diese ganzen Fantasien der nuklearen Apokalypse in unserem Kopf drin. Ja, jetzt ist ja gerade hier die Serie Fallout rausgekommen auf Amazon. Ich habe das Computerspiel auch gespielt. Ja, also das ist völlig klar. Wenn nach dem Atomkrieg laufen nur noch Mutanten rum. Also das weiß doch jeder. Was ist los? Und das ist halt, da liegt man halt einfach um einen Faktor 10.000 falsch. Ja. Also wir reden wirklich um einen Faktor 10.000, der in der Wahrnehmung der Menschen, in der breiten, im breiten Meme quasi der Menschen sich eingeprägt hat, liegt um einen Faktor 10.000 falsch in der Wahrnehmung der Gefahr von Strahlung. Und solange das eben der Fall ist, wird es schwierig, da wirklich, also, ja, ich weiß nicht, es ist so eine Diskrepanz, weil auf der einen Seite, ihr wisst ja alle, dass noch nie jemand irgendwie in den Nachrichten war, dass jemand durch Atommüll gestorben ist, auf der anderen Seite denken alle, oh mein Gott, Mutanten, pipapo, ja, es ist halt so ein bisschen so ein, es ist ein witziges Thema und es müsste halt viel mehr darüber geredet werden und viel mehr aufgeklärt werden, viel mehr geile Videos auf YouTube gemacht werden. Um den Leuten das so ein bisschen näher zu bringen. Und da habe ich Bock drauf und das würde ich gerne mehr machen und ich hoffe, dass ich jemanden finde, der mir Probleme dafür gibt.
Ja, das ist doch mein Statement.
Also ihr von der ARD und vom ZDF, wenn ihr zuguckt, ja, da habt ihr einen neuen für Funk.
Ja, das ist doch mein Statement.
Wobei bei unserem Podcast weiß ich nicht, ob die da zugucken oder der Verfassungsschutz.
Ja, nee, aber ich muss ich tatsächlich recht geben und da kommt jetzt nochmal der kurze Ökonom in mir raus und fragt halt, na gut, die Opportunitätskosten dessen sind ja immens, ne? Also wie viele sterben denn bitteschön an den Vergiftungen durch Kohle oder den Abbau von irgendwelchen Mineralstoffen, die für Batterien verwendet werden, etc. Also ich glaube, diese Rechnung.
Kannst du auch sagen, wenn wir quasi. Ich rechne gerne noch verrückter. Ja. Ich sage, was wäre, wenn Strom nur 2 Cent kosten würde? Wo wären wir technologisch in unserer Gesellschaft, wenn der Strom nur 2 Cent kosten würde? Ja, ich meine, das klingt ein bisschen abgefahren. Aber stellt euch mal vor, was einfach die menschliche Zivilisation für einen krassen Sprung irgendwie machen könnte. Und keine Ahnung, völlig unvorstellbar. Und diese Opportunitätskosten des nicht vorhandenen Wachstums und der nicht vorhandenen Innovation, rechnet die mal aus. Ja, das wird spaßig.
Gut, das ist.
Verstehe, was ich meine?
Das ist Glaskugel lesen. Natürlich, ich gebe dir recht. Günstige Energie ist, also Energie ist der größte Inputfaktor, den wir in jeder Art Produktion heutzutage haben. Mir ging es jetzt einfach nur darum, um die gesundheitlichen Auswirkungen von einer Energieproduktion, die sehr stark auf Nuklearenergie versus einer der
Auflagen. Ehrlich gesagt sagen, da muss ich jetzt, ich meine, das ist ein Argument, was gerne auch von unseren Leuten verwendet wird, zu sagen, dass eben so viele Leute durch Kohleemissionen sterben und so weiter. Als Chemiker habe ich da so ein bisschen eine differenzierte Meinung dazu. Aber ja, also es sterben definitiv weniger Leute durch Atomkraft als durch Kohleemissionen, ja.
Das ist mein Wort. Andreas, vielen lieben Dank dir. Wir wissen, du musst jetzt weiter. Hast du noch irgendwie letzte Gedanken? Willst du noch irgendwas da lassen? Irgendwas pluggen, wo die Leute hinsehen sollen?
Naja, schaut euch mal Nuklearia an. Also wir versuchen, was auf die Beine zu stellen. Wenn ihr Lust habt, euch über Atomkraft zu informieren, dann googelt mal Nuklearia. Oder wenn ihr auf Twitter seid oder auf Instagram, dann folgt mal dem Kanal Nuklearia. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne mir folgen auf Twitter, falls ihr es eben so interessiert seid und mal die Augen offen halten. Und ja, also die Mehrheit der Bevölkerung hat eigentlich irgendwie subjektiv Lust auf Atomkraft und irgendwie geben alle auf und denken, das ist durch. Und das ist nicht der Fall, verliert da die Hoffnung nicht. Und genau, wir schauen uns das nochmal an.
Verlinken wir alles. Vielen lieben Dank dir, vielen lieben Dank euch, liebe Zuhörer, für eure Zeit und Aufmerksamkeit. Wir hoffen, ihr habt irgendwas mitgenommen oder habt irgendwie jetzt Lust auf Gesprächsbedarf hier. Unserer Meinung nach ist es eine der großen Themen unserer Zeit. Macht was draus. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.